Karl, wir haben keine Zeit zu verlieren. Nicht heute Abend, sondern angesichts der Klima- und Ressourcenprobleme ist dieser Ansatz, die Kulturen zu transformieren, die Gewohnheiten zu ändern, ist er nicht viel zu langsam? Muss da nicht ganz andere Dynamik entwickelt werden? Du hast das vorhin mit dem erneuerbaren Dynamiken ein Stück weit angerissen. Ist da nicht ein Tempo anzulegen, was viel mehr Kraftanstrengungen braucht, als zu sagen, wir müssen eine Gegenkultur aufbauen, die aber ganz partizipativ und dezentral angelegt ist? Die großen Konzerne sind so viel schneller als wir, um die Welt zu einer uniformen Gesellschaft zu machen. Also das Transforming findet ja heute eigentlich schon statt. Und zwar zu einer sehr uniformen Kultur, in der wir uns befinden, dass wir den Taste überall in der Welt in der gleichen Weise haben. Also wo kann das Tempo herkommen, was wir dringend brauchen?
Ich stimme mit Erik überein, dass der Traum von einem Silver Bullet, also nach dem Patentrezept, der führt ins Nirgendwo. Sondern die Frage ist, wie man einen Evolutionsprozess beschleunigen kann, von ganz unterschiedlichen Akteuren. Da brauchen wir sowohl Regierungshandeln in einem sehr viel entschlosseneren und konsequenteren Maß, als wir es bisher hatten. Und da war natürlich fatal der Rückschlag von Kopenhagen, dass es nicht gelungen ist, sich auf ein international verbindliches Abkommen zu verständigen. Und wir müssen den Druck aufrechterhalten, dass das spätestens in Südafrika 2011 passiert. Und wir brauchen gleichzeitig die Pioniere in den Unternehmen, die auf ökologische Innovation gehen und ihre Unternehmen neu definieren. Wir brauchen den politischen Konsum, also die Macht der Verbraucherinnen und Verbraucher, die sind Akteure in diesem Spiel. Und wir brauchen zivilgesellschaftliche Organisationen, die kulturellen Wandel vorantreiben. Und ich sage bewusst zivilgesellschaftliche Organisationen, weil das ist nicht eine Sache von Regierungen. Man verändert nicht Kultur durch Regierungshandeln. Man kann bestimmte Rahmenstellungen vornehmen. Ich habe das vorhin am Verkehr aufgezeigt, also durch Investitionen in Alternativen zum Automobilismus. Aber kultureller Wandel ist eine Sache, die aus der Gesellschaft kommen muss. Sonst wird es auch schon ein Problem. Also ich friere etwas bei Formulierungen wie, man muss an die mentalen Strukturen ran. Es geht ja nicht um Human Engineering. Sondern es geht um Selbstveränderung von Gesellschaften auf der Basis von Freiwilligkeit und Eigeninitiative. Und das ist ein Prozess, der nicht planbar ist. Was wir aber planen können, wozu wir also einen instrumentellen Zugang haben, das ist zum Beispiel die Frage, wie die Milliarden von neuen Gebäuden aussehen werden, die über die nächsten 20, 30 Jahre gebaut werden. Und wer mal nach Asien reist oder nach Lateinamerika, der sieht, dass Europa wirklich ein alter Kontinent ist, gemessen an der Dynamik dieser Gesellschaften, die in einem ungeheuren Tempo wachsen. Demografisch wachsen, ökonomisch wachsen, die Städte enorm zunehmen. Und da macht es einen Unterschied ums Ganze, ob da Hochhäuser hingebaut werden, die kaum eine Wärmedämmung haben, die eine extrem schlechte Energiebilanz haben, die sommers wie winters mit Klimaanlagen gekühlt oder geheizt werden, oder ob da Gebäude entstehen, die sogar mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen, was technisch möglich ist. Und das ist wieder eine Frage der Kombination von Effizienz und von neuen Technologien, die nicht einfach das Vorhandene effizienter machen. Und die Frage, woher kommt die Energie für diese Gebäude? Welche Art von Materialien werden da verbaut? Und da ist mir das ein bisschen von zu leichter Hand abgetan, zu sagen, naja, Effizienz ist wichtig, aber löst unsere Probleme nicht. Natürlich löst es unsere Probleme nicht allein. Aber Wenn man dieses Beispiel nimmt, des Bausektors, Sie können das auch auf den Verkehrssektor übertragen, ist es entscheidend, auf welcher technologischen Basis und nach welchen Standards das Wachstum stattfindet, was in diesen Sektoren weltweit losgeht. Und was gar nicht in unserer Hand ist, als ob wir das verhindern könnten, dass da ein massives materielles Wachstum stattfindet. Sondern die Frage ist, auf welcher Grundlage, mit welchen Technologien. Und dafür haben wir eine Schaufenster- und Pionierfunktion. Wir, die alten Industriegesellschaften, die alten Industrienationen, müssen vormachen, wie es geht, sowas wie nachhaltiges Wachstum zu verwirklichen. Und ich rede nicht von den nächsten 100 Jahren, sondern ich rede von den nächsten 20, 30, 40 Jahren, in denen das entscheidet, ob es zur Klimakatastrophe kommt oder nicht. Das ist der Zeitraum, um den es jetzt geht. Und deshalb ist es so wichtig, auf diese Kombination von Politik und ökonomischer Innovation zu gehen. Und wenn man mal das E.ON-Beispiel nimmt, der eigentliche Skandal ist doch nicht, dass E.ON Profit macht, den kann man gerne noch höher besteuern, sind wir sehr dafür. Der eigentliche Skandal ist, womit sie es tun. Und wir müssen ihnen den Weg verstellen, neue Kohlekraftwerke oder neue AKWs zu bauen und sie politisch dazu nötigen, in alternative Energien zu investieren. Und dafür haben wir auch die Instrumente, das zu tun.
Ich würde gerne...
Direkt.
Genau. Also sehr d'accord mit E.ON. Ich würde gerne zur Frage der an die Mentalitäten rangehen, doch widersprechen, Herr Füchs. Wenn Sie sagen, Sie mögen das nicht hören, dass wir an die Mentalitäten rangehen, geht uns jemand jeden Tag 100-fach an die Mentalitäten? Also bevor mein Sohn die Schule erreicht, ist ihm 100-mal schon eingeflößt worden, was er bitte schön zu wollen und zu kaufen und zu wünschen hat. Wir stehen sozusagen alle täglich einem Feuer von Werbung aus. Ich glaube, was viele spüren, wahrscheinlich alle, die Kinder haben, die das eben noch nicht diesen Diskurs so reflektiert haben, aber wir natürlich als Erwachsene auch stehen unter diesem ständigen Bombardement. Und das beschreibt ja auch der World Watch-Bericht sehr schön. Das ist ein Druck, sich so anzupassen an ein Konsumlevel. Und natürlich sind wir alle so reflektiert, dass wir nicht eine Werbung sehen und denken, oh, das stimmt, das habe ich jetzt. Aber diese einfache, unglaubliche Menge an Beeinflussung, dass wir immer wieder daran vorbeigehen. Und selbst wenn wir die Werbung sofort ausstellen, wenn wir sie irgendwo sehen und hören im Fernsehen und im Radio. Trotzdem ist es als ein kultureller Status da und es gibt sehr starke Akteure, die daran arbeiten, dass das weiter so bleiben wird, dass die Werbung weiter erlaubt wird. Es sind ja im Buch sind einzelne Beispiele dafür, wie Kanada zum Beispiel die Fernsehwerbung für Kinder beschränkt hat. Da müssen wir rangehen als Konsumenten, die sich sozusagen als Bürger verstehen und das verstärken und sagen, wir wollen nicht, dass eine ganz, ganz starke Industrie mit einem gigantischen Etat, der nichts ist gegen das Geld, was in den Druck dieses Buches gesteckt worden ist, mit diesem Etat ständig an unsere Mentalitäten rangeht und uns suggeriert, was wir alles brauchen müssen. Es ist total schwer, sich jeden Tag neu dagegen wieder aufzulehnen, zu sagen, ich will das nicht, ich brauche das nicht. Das ist, bindet geistige Energie, sich immer dazu gegen zu wehren, aber wir sind schon eine Art von Gehirnwäsche durch Kräfte ausgesetzt, die wollen, dass der Konsumismus sich sozusagen so weiter ausweitet. Also insofern möchte ich schon, dass wir sagen, wir wollen auch die Mentalitäten beeinflussen in eine andere Richtung. Das muss man sich, glaube ich, schon vornehmen. Muss ich das immer wieder klar machen, Herr Füchs.
Das gleiche in umgekehrter Richtung zu tun, ist nicht unbedingt besser. Was ich nicht will, ist, dass der Staat den Volkserzieher spielt, um es mal klar zu sagen. Genauso wenig wie ich will, dass die Konzerne den Volkserzieher spielen und von Kindesbeinen an versuchen, bestimmte Vorstellungen zu prägen von dem, was schick ist, was cool ist, was Wohlstand ist. Will ich aber auch nicht, dass wir von Staats wegen sagen den neuen Menschen.
Nee, aber uns das vornehmen. Andere beschränken, ja? Das müsste doch möglich sein.
Ja, natürlich.
Ich will, dass mein
genau,
Kind so
diese Art von Manipulation zu beschränken, wird. Da bin ich sehr für. Ich habe sozusagen dagegen gesprochen, ja. Dass jetzt in dieser Formulierung wir müssen an die Mentalitäten ran. Wer ist dieses Wir? Ja, und ich möchte nicht, dass Ökologie etwas Illiberales wird, was sozusagen die Freiheit der Einzelnen nicht respektiert.
Na, also trotzdem wirst du wahrscheinlich zustimmen, dass die Politik und auch die Gemeinschaft nicht umhin kann, an bestimmten Stellen Limits festzulegen. Ja. Zu sagen, das und das ist nicht mehr statthaft, das ist nicht mehr erlaubt, das ist nicht mehr tragbar oder ertragbar. Und von daher ist es ja hochspannend, und da würde ich Sie jetzt gerne nochmal ums Wort bitten, Herr De Haan. Wir haben ja im Moment eine ganz spannende Diskussion um Wachstum. Auf fast allen Ebenen. Auch die Wirtschafts- und Finanzkrise hat mit dazu geführt, dass auch Kreise darüber nachdenken, welche Qualität muss Wachstum eigentlich haben, damit wir nicht in die nächste große Krise wieder reinrutschen. Neue Blubberblasen sich auftun, die uns alle negativ beeinflussen können. Das ist eine große Chance, die wir auch wahrnehmen sollten. Auch die Bereitschaft zu sagen, das Bruttosozialprodukt darf und kann nicht die Messlatte sein oder das Statistische Bundesamt, was uns da bestimmte Zahlen gibt, wo Unfälle und anderes alle ins positive Wirtschaftswachstum reingerechnet werden. Also wie gehen wir mit der Frage um, was ist denn eigentlich Wohlstand, was ist denn eigentlich Fortschritt, was ist denn eigentlich Wachstum? Kann man denn das jetzt im Diskurs, Sie haben von den vom frühen Alter schon gesprochen, Frau Busse hat gesagt, wie früh unsere Kinder einbezogen werden in die Mühle der Werbung und der Beeinflussung, aber wo können wir da jetzt ansetzen, um die Menschen da mitzunehmen, aus einer Krisenbeobachtung, die wir im Moment haben, in eine positive Wende hinein? Wo müssen wir diese Transformation jetzt miteinander betreiben? Freiwilligkeit oder Freiheit bis zum weitestgehenden Maße, aber an bestimmten Stellen auch die Notwendigkeit, die Einsicht in die Notwendigkeit nennt man das dann, zu sagen, hier lassen wir uns Schranken auferlegen.
Also man kann natürlich nicht die Manipulation auf der einen Seite durch eine andere ersetzen. Das wäre auch absurd, niemand will das. Also es wäre falsch verstanden von Rolf Fuchs, wenn es darum ginge. Aber was wir ja zunächst mal brauchen, ist überhaupt eine Aufklärung über das, was etwa Massenmedien oder auch Werbung mit uns macht. Ja. Und das sind wir ja selber noch gar nicht, uns selber oft gar nicht klar darüber. Also es ist ja nicht sozusagen das einzelne Produkt, das einen dann anschreit, sondern es ist sozusagen die Gesamtheit der Produkte. Und wenn man sich diese Kinder auf den Bildern anschaut mit ihren pinkfarbenen oder blauen Spielzeug, die wirken ja sozusagen in der ganzen Masse dessen, was sie besitzen, völlig vereinsamt gleichzeitig. Ja? Also das, so geht der Weg ja nicht. Aber was wir selbstverständlich brauchen, ist auf der einen Seite, soweit das möglich ist, eine Form von Selbstaufklärung, die wie immer in der aufklärerischen, in den rationalen Kriterien folgt, gar keine Frage. Auf der anderen Seite aber reicht allein die Aufklärung darüber, was Werbung mit den Menschen macht, eben auch nicht aus. Sondern da braucht man tatsächlich sozusagen lebbare Alternativen. Ich sehe dazu eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als lebbare Alternativen zu präsentieren. Also zu sagen, dieses oder jenes ist auch ein attraktives Modell. Und dann wird man sich anschauen müssen, ob das reicht. Also nur attraktive Modelle zu präsentieren. Also die ganze Lebensstilforschung zeigt einem ja, wohin die Orientierungen denn jeweils gehen. Also aus welchem Segment man lieber aussteigen möchte und in welches man hinein möchte. Und die sind bisher von den Lebensstilen, die gepflegt werden in dieser Gesellschaft, alle doch immer noch stärker konsumorientiert. Selbst wenn es sozusagen auf ökologische Pfade geht, ist das der Fall. Also denke ich, dass man in Bildungsprozessen ein bisschen auch anders ansetzen muss, wie man... fange ich mal an mit dem Bereich der formellen Bildung, wie sich formelle Bildung strukturiert.
Darf ich da nochmal nachfragen? Und es gibt auch das Sinusstudium-Milieu, also das ist sozusagen die Aufteilung der Gesellschaft in verschiedene Milieus. Und da gibt es nach meinem Kenntnisstand auch die große Gruppe der Postmateriellen.
Ja.
Und die immer mehr auf die Mitte auswirken. Ist das wirklich so, dass die immer mehr konsumieren? Also ich kenne welche, die das nicht tun.
Die Postmateriellen können...
Ja, anders, aber jetzt nicht unbedingt mengen- und ressourcenmäßig mehr, oder kenne ich nur Ausnahmen?
Wahrscheinlich nur Ausnahmen, denn also die Postmateriellen ist gleichzeitig die Gruppe, von der man sagen kann, die hat die höheren Bildungsstände, auch die höheren Einkünfte, die sie auch wieder umsetzen. Sei es dann eben in den von Ralf Fuchs so gelobten Häusern, die Energie produzieren, sei es in einen Kühlschrank, der ein A++ hat und so weiter. Aber der Konsum ist damit nicht sozusagen reduziert. Das Problem, was wir haben, also wenn man sich diese Studie anschaut und wo ich auch wirklich nicht sagen kann, wo liegt die Lösung, heißt da in der Tat, also dramatisch im Grunde auch weniger zu konsumieren. Das betrifft nicht die Gegenstände der Infrastruktur, das betrifft auch nicht die Mobilität, sondern das, was dann kommt. Wofür man das Geld, was dann verfügbar bleibt, ausgibt. Also nochmal zurück zu dem Aspekt, was man in den Bildungsbereichen wird machen müssen. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich auch eine andere Form von Lernen, die mir ganz wichtig scheint. Also für die eine ganz neue Konzeption, die eher, sag ich mal, wegkommen von das, was alle kritisieren, also standardisierten Unterrichtsverfahren in Fachorientiertheit, sondern wir brauchen also Lernformen, von denen man sagt, die sind, projektorientiert, an Lebensproblemen orientiert und über diese Pfade lernt man etwas. Das sind andere Wege, die manchmal also in schmalen Pfaden auch mal von der Heinrich-Böll-Stiftung, von der Bildungskommission beschrieben worden sind, dass es anders gehen muss, was die Lernform selber betrifft. Das betrifft aber auch die Inhalte. Das kann ich ja gleich Reis-Fuchs mal anbieten. Man sollte doch sich endlich mal durchringen, auch von der Heinrich-Böll-Stiftung, sich mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung auseinanderzusetzen. War ja nie durchzusetzen hier in diesem Haus, dass das Thema Thema wird. Ja. Dazu gibt es von den Kommissionen nichts, solange es sie gibt. Und wenn das Thema Nachhaltigkeit und Bildung so eng zusammengedacht wird, wie World Watch das in diesem Fall macht, und das steht ja sozusagen in der Prioritätenliste bei Ihnen ganz oben, finde ich, es ist auch mal an der Zeit, dass also die Heinrich-Böll-Stiftung oder auch die Grünen sich da stärker in diesem Feld engagieren. Das tun sie, das darf ich sagen, weil ich Vorsitzender des Nationalkomitees bin, der UN-Dekade, dezidiert nicht. Ja. Sorry, musste ich auch mal sagen an dieser Stelle.